Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Igor Lang ist Geschäftsführer und Gesellschafter von Evergreen Energiesysteme und ein Unternehmer, der Video konsequent als Wachstumstreiber nutzt. Während viele Handwerksbetriebe beim Thema Sichtbarkeit noch zögern, steht er selbst vor der Kamera, produziert Erklärvideos für Kunden und setzt Bewegtbild gezielt im Recruiting ein. Fachmedien greifen seinen Ansatz bereits als Best Case auf. Durch klare Antworten auf typische Kundenfragen schafft er Vertrauen, verbessert seine Auffindbarkeit bei Google und gewinnt qualifizierte Anfragen. Genau deshalb war auch ein Interview mit ihm ein Hörerwunsch einer meiner Podcast-Hörer. Und wir sprechen heute darüber, wie strategisches Videomarketing im Handwerk funktioniert und welchen messbaren Effekt es auf Reichweite, Anfragen und Markenaufbau hat. Grüß dich, Igor. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Hallo Florian. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe so eine Tradition in meinem Podcast. Diejenigen, die meinen Podcast schon etwas gehört haben, die wissen das schon. Und zwar stelle ich am Anfang drei Fragen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, die eher so ein bisschen zur Gesprächseinführung und auch natürlich so ein bisschen, um die persönliche Seite meiner Gesprächspartner zu zeigen, da sind. Frage Nummer eins. Stell dir mal vor, ausgehend vom heutigen Zeitpunkt eines Tages, sind wir ja am Ende unseres Lebens und du würdest kurz vorher zurückblicken. Welche eine Sache oder Fähigkeit gibt es, wo du sagst, Mensch, also da, das würde ich gerne noch können, bis zum Ende meines Lebens, das ist mir extrem wichtig.
Ich würde sagen, Geduld. Mhm. Das ist eine Schwäche, die ich habe. Ist vielleicht auch manchmal zu verwechseln mit Ehrgeiz an manchen Stellen, aber ich muss geduldiger werden, auf jeden Fall. Das ist eine Fähigkeit, die ich auf jeden Fall noch bis zum Ende des Lebens verbessern muss.
Ja, müssen nicht, also möchtest. Müssen tun wir ja zum Glück.
Genau.
Nur relativ.
Ich es möchte, genau, auch möchte, ja.
Ja, sehr schön. Höre ich öfters. Also manchmal sind es Sprachen, manchmal sind es irgendwie sportlichen Fähigkeiten oder Musikinstrumente, aber Geduld ist witzigerweise relativ häufig und kann ich gut nachvollziehen. Definitiv. Dann Frage Nummer zwei. Wobei, wenn ich mir anschaue, wo du da sitzt, kann ich mir vorstellen, dass du da schon relativ nah dran bist und zumindest, weil du auch selbstständig unternehmerisch tätig bist, auch grundsätzlich. Wie würdest du, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten? Sowohl inhaltlich als auch der Ort, an dem du arbeitest. Also, sagen wir Beispiel, jetzt kommt irgendwie gute Fee oder so, nur rein hypothetisch. Im Rahmen der realistischen Möglichkeiten natürlich, also realistisch, was auf dieser Welt möglich ist. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, also ich würde am liebsten mein Unternehmen jetzt irgendwie da und da sitzen haben? Oder was hast du dann noch an Träumen und Zielen?
Ich würde sagen, dass ja diese geografische Unabhängigkeit ist interessant. Also einfach da zu sein, wo man möchte und auch zu reisen. Weil ich finde, Reisen ist einfach geil. Und ist auch so ein Ziel, dass man ja super viele Länder und Orte dieser Welt bereist. Und deswegen ist der Arbeitsplatz an sich ja nicht ganz so, ich würde sagen, nicht fest, sondern einfach eher dieser ja Unabhängigkeit, geografische Freiheit, da zu sein, wo man möchte und trotzdem arbeiten zu können. Arbeiten macht mir Spaß, also es fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Es kommt natürlich immer darauf an, was es ist, um was für ein Thema es sich handelt. Theoretisch, also wir machen ja Energiesysteme. Mich erfüllt aber jetzt nicht unbedingt dieses Thema. Ich finde es halt sehr spannend. Das ist natürlich schon so, aber mich erfüllt eher die Position als Geschäftsführer. Entscheidungen zu treffen, es aufzubauen, ist ein bisschen so auch wie ein Spiel. Ich vergleiche das immer damit, weil, keine Ahnung, jetzt beispielsweise, wir haben mit Photovoltaik angefangen und haben dann irgendwann das SHK-Gewerk mit reingenommen und dann hat man auf einmal so diese Wärmepumpen freigeschaltet Und dann ging es halt weiter mit Klimaanlagen und anderen Sachen. Und das ist halt irgendwie cool. Und es macht mir halt Spaß, auch in Bezug auf Marketing. Ich stehe irgendwie auch gerne vor der Kamera. Die Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Sonst hätte ich auch nicht so einen großen YouTube-Kanal. Aber das heißt groß, in Anführungsstrichen. Wir haben 400 Abonnenten, jawohl. Aber genau, wir für einen Handwerksbetrieb ist das groß. Das muss man halt sagen. Mhm. Und ja, deswegen, also das Thema Marketing, Vertrieb, das macht mir Spaß. Und wenn das dann noch in Verbindung mit ja, geografischer Unabhängigkeit möglich ist, das wäre so ein Traum.
Sehr schön. Gibt ja auch keinen richtig und falsch, aber ich bin da absolut bei dir. Ich stehe relativ kurz davor, in die Richtung zu gehen. Also jetzt nicht, dass ich völlig frei sein kann, aber ich muss nicht immer vor Ort sein. Unsere Kinder sind erwachsen, deshalb ist auch die Abhängigkeit langsam vorbei. Und von daher fühle ich absolut mit dir. Das ist cool. Auch etwas, was ich genauso sehe. Hast du da einen bestimmten Ort, wo du sagst, also da, das wäre das Erste, wo ich jetzt irgendwie hinreisen möchte und da von da aus arbeiten möchte?
Nee, ich glaube, so einen bestimmten Ort, also ich würde, glaube ich, sowieso nicht lange an einer Stelle bleiben, zumindest erstmal nicht, bis ich alles mal gesehen habe. Südamerika würde ich gerne mal irgendwie nochmal besuchen. Nordamerika war ich auch noch nicht. Ansonsten Asien, noch weitere Länder. Wir sind ja auch letztes Jahr viel rumgekommen. Auch durch die Arbeit. Aber ja, irgendwo, wo es warm ist auf jeden Fall und das Wasser in der Nähe, also das ist schon so. Ja. Wobei, wenn man das dann lange hat, dann vermisst man wahrscheinlich auch irgendwie die Berge und Wälder oder so. Also ist immer das, was man nicht hat irgendwie, ne?
Ja, das ist es. Also ich weiß, ich habe mit jemandem gesprochen, der nach Südostasien ausgewandert ist über verschiedene Länder. Und er meinte, naja, so nach ein paar Monaten hörst du halt auf, an den Strand zu gehen regelmäßig. Das glaub ich, ja. Also machst du es schon noch, aber nicht, wie man sich das vorstellt, weil es halt nichts Besonderes mehr ist. Wobei spannend fand ich, hatte mit jemandem Kontakt, der ist nach Zypern ausgewandert, aber nicht so das Klassische, was viele machen. Es sind ja viele Trainer und Coaches nach Zypern ausgewandert. Er macht Beratung in der Industrie. Beratungskonzepte und der hat sich wirklich seinen Tagesablauf bewusst so geplant, dass er nach Mittagsschlaf immer Zeit eingeplant hat, um ins Dorf zu fahren und mit den Leuten im Dorf ein Käffchen und ein Weinchen zu trinken. Also der ist da so, sag ich mal, in dem Lebens, in den Tagesablauf der Einheimischen mittlerweile integriert und da gehört auch so, ich glaube, 2 oder 3 Mal die Woche an den Strand zu fahren, um das halt noch bewusst zu machen, weil er sagt, ansonsten wird es halt flöten gehen, wenn er es nicht fest einplant. Ja. Wie es im Alltag so der Fall ist.
Hört sich cool an, ja.
Fand ich auch sehr spannend, definitiv. Last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder welcher Persönlichkeit würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder worüber würdet ihr sprechen?
Boah, das ist auch schwierig. Ich finde Elon Musk krass. Ich glaube, ich würde mich gerne mal mit dem unterhalten, weil er einfach riesen Visionär ist. Also er macht halt krasse Projekte an das, was er umsetzt. Und er hat halt dieses Bild, ja, wo andere nicht mal irgendwie sich trauen, darüber nachzudenken oder so. Das spricht er aus und sieht das halt. Und ich bewundere das halt, weil das ist halt, also jeder in seiner Dimension und in seiner Größe, aber er macht's halt wirklich sehr groß und das ist cool.
Es ist natürlich kontrovers, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, man sollte sich eher auf den Mut und die Errungenschaften, die jemand vollbracht hat, konzentrieren als auf Kritik. Nun ist es ja in Deutschland leider eine gewisse Tradition, Menschen erstmal nur zu kritisieren. Und dann irgendwann noch zu politisieren, ne? Meine Erfahrung in vielen Diskussionen, die ich aber zum Glück seit einigen Jahren nicht mehr halte, auch etwas zum Thema Geduld durchs Altern in Anführungsstrichen und auch keine sinnlosen Debatten mehr führen, aber was ich oft mitbekommen habe, die Leute, die ihn auch schon vor Jahren stark kritisiert haben, waren alles Menschen, die sich in ihrem eigenen Leben nicht getraut haben, große Risiken einzugehen, denn als Visionär finde ich, musst du sehr oft sehr große Risiken eingehen. 100%. Stellt sich natürlich auch in der Öffentlichkeit, ne? Ja. Und da ist es leicht gesagt zu sagen, der Musk ist ein Idiot oder der und der ist blöd, weil er da und da eine unpopuläre Entscheidung getroffen hat.
Ja.
Aber mach's mal selber.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch, aber einfach die Art und Weise, dieses große Denken und unabhängig davon, in welche Richtung, ne, das ja, man muss sich auch, genau, mutig sein ist eigentlich so richtig, was du gerade sagst, dass man so überhaupt so groß denkt und dann einfach sagt, let's do it, unabhängig davon, was andere sagen und ob es vielleicht scheitern könnte.
Mhm.
Er hat es ja einfach gemacht und er ist sehr weit gekommen, muss man sagen.
Gescheitert ist er auch oft genug. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie oft, aber...
Ja, aber das gehört halt dazu.
Ja, es ist auch ein bisschen was. Ich bin jetzt nicht der große Amerika-Fan und auch nicht der große Fan aller amerikanischen Business-Methoden. Aber was ich halt immer wieder mitbekommen habe durch die verschiedenen Geschäftsbereiche, die ich gegangen bin im Laufe meines Lebens, ist, Scheitern ist halt in den USA doch im unternehmerischen Umfeld etwas, was eingeplant wird und was einfach dazugehört, währenddessen in Deutschland möchte man tendenziell eher die Sicherheit haben, dass man nicht scheitert.
Ja, so Fehler machen, ne? Das wird einem irgendwie schon von Anfang an, darf man nicht, ist nicht gut, aber gehört halt voll dazu und muss man machen, damit man dann ja auch daraus lernt. Also es hat auch was Positives, das muss man halt irgendwie verstehen. Ja, ansonsten auch so Sam Altman oder so, der, also die Elon Musk ist ja auch im KI-Thema voll mit drin, deswegen, also das ist auch sehr spannend. Ich würde gerne wissen, was diese großen, ja, KI-Firmen so alles im Hintergrund machen und wissen, was wir noch gar nicht wissen. Also die wissen ja viel, viel mehr, als bei uns ankommt. Und ich finde das krass, was mittlerweile geht in dieser Branche, beim Thema KI. Und ich glaube, dass das irgendwie auch, also wahrscheinlich sogar gruselig ist, was da noch kommt und was da auf uns zukommen wird, aber wir das noch gar nicht wissen und die halt schon und vielleicht sich auch schon Gedanken machen, wie sie dann, ja, sich davor schützen oder ich weiß auch nicht, also je nachdem, welche Richtung das geht. Das ist ein sehr spannendes Thema, also KI ist wirklich interessant.
Absolut, ich erinnere mich vor, gut, ist jetzt auch schon, ich glaube 2 Jahre, 23, nee, 4 Jahre, 3 Jahre, ich glaube 23 war das, war ich auf einer Veranstaltung, 24 war es, auf einer Veranstaltung, da hat der Stefan Heinrich, der kommt eigentlich aus der IT, also war Programmierer, hat früher bei, ich glaube, ja, Microsoft Deutschland, das deutsche Marketing geleitet in den 90ern, später auch irgendwie hier mit Next, die Firma von Steve Jobs zwischen seinen Apple-Auftritten, war er auch, glaube ich, im Vertrieb. Also ein alter IT-Hase und der hatte bei einer Veranstaltung damals schon gesagt, also aktuelle Situation in Deutschland ist, dass ich meine über 90% der Menschen in Deutschland sich damals, 2024 im April, mit KI noch fast gar nicht, also eigentlich gar nicht beschäftigt haben und von den restlichen 10% gibt es halt so 8-9%, die sich damit beschäftigen und dann die restlichen sind Power-User, die halt schon richtig im Thema drin sind, wo er sich auch zugeschätzt hat, weil er, naja, seit 30, 40 Jahren im IT-Programmierungsbereich unterwegs ist. Mhm. Und er sagte, und wir schnallen noch nicht ansatzweise, wir als eigentliche Profis schnallen noch gar nicht im Ansatz, was passiert, weil wir haben immer einen relativ linearen Wachstumscharakter bei der KI gesehen. Aber spätestens seit ChatGPT ist das Ganze halt explodiert.
Mhm. Naja, das ist so ein bisschen, also wenn man das jetzt nicht mitmacht und sich damit nicht beschäftigt, als ob man das Internet verpasst hätte oder irgendwie so, vergleiche ich jetzt mal, ich sehe das halt bei der Generation so, ja, unsere Eltern jetzt, ich bin Jahrgang 91, so die beschäftigen sich da nicht mit. Die haben da, glaube ich, auch keine Lust drauf oder haben vielleicht auch Angst davor, also was ja auch nicht schlimm ist und auch nicht jeder, aber man merkt schon, ja, die Jüngeren, die wachsen ja damit auf jetzt, ne? Und das ist dann wieder ja, was anderes. Also, ja, wie gesagt, wir haben uns damals auch noch getroffen, einfach nur zur Uhrzeit, zu einer Uhrzeit verabredet, ohne Telefone, am nächster Tag gleiche Uhrzeit und dann war man da.
Ja.
Ja. Naja.
Ging auch.
Genau, man hat auch gut funktioniert. Vielleicht sogar besser manchmal, ja.
Ja, das stimmt auch. Wenn ich meine Kinder gucke, mein nächst jüngerer Bruder ist auch Baujahr 91. Mein kleinster Bruder ist, Gott, der ist 2 Jahre jünger, älter als meine Tochter, der ist jetzt 25, also Baujahr 2001. Und wenn ich meine Kinder angucke, meine Tochter ist jetzt, wird dieses Jahr 24, also bis die sich mal gefunden haben beim Termin, da werden 12 Milliarden Nachrichten geschickt gefühlt und ja, hin und her. Aber das dafür Wort, sind sie halt,
Ich sag, das Wort hat irgendwie auch nicht mehr so viel Gewicht, wie es mal hatte wahrscheinlich. Also früher haben sich die Leute ja, muss man bedenken, sich mal hingesetzt und haben so einen Brief geschrieben. Und die haben sich ja richtig Gedanken gemacht, was schreibe ich jetzt da rein? Weil der dauert ja irgendwie eine Woche, bis der irgendwo ankommt oder so. Und man hat halt, ja, sich dann wirklich überlegt, was will ich denn eigentlich sagen? Und naja, wenn du heute irgendwie bei WhatsApp kriegst einfach eine Absage oder gar keine Antwort, weil es halt so einfach ist. Ich weiß nicht, es ist irgendwie
unverbindlich,
hat irgendwie was Negatives, ja. Dieses, dass man überall schnell, das hat immer zwei Seiten, alles hat ja immer zwei Seiten, aber ja, man merkt das halt so. Vielleicht kommen wir da gleich noch so beim Thema Recruiting, wenn wir da mal drüber sprechen, da kann ich auch was zu erzählen, in dem
gerne,
was dazu passt.
Aber wir hatten ja eben schon bei Elon Musk das Thema Mut und es gehört natürlich jede Menge Mut dazu, sich vor die Kamera zu stellen. Insbesondere wenn es nicht das Hauptgeschäft ist. Wie war das denn bei euch? Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich stelle mich jetzt vor die Kamera, ich selber werde sichtbar, damit wird mein Unternehmen auch sichtbarer. Was war so die Initialzündung?
Boah, ich würde sagen, das fängt sehr früh an. Also ich habe schon damals, wo wir noch ja kein WhatsApp hatten, da hatten wir mal so eine ganz große Kamera. Also von meinem Vater hatte ich die. Und ich durfte die dann auch benutzen irgendwann mal, wo ich ein bisschen ja älter wurde, zur Schule gegangen bin und vielleicht, ich weiß jetzt nicht, so 5., 6., 7. Klasse wahrscheinlich so um den Dreh, habe ich angefangen, da haben wir so Videos gedreht, keine Ahnung, einfach mit den Jungs irgendwelche Geschichten ausgedacht und da gab es ja diese Ups-Bun-Show und man hat dann irgendwelche Sachen nachgemacht und irgendwelche Stunts und so mit Jackass und so weiter. Also was man nicht alles gemacht hat, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das hat dann natürlich, irgendwann ist das abgeflacht und dann durch Instagram, ich hatte sehr lange kein Instagram, bis ich dann irgendwann mal Instagram hatte, dann hatte ich tatsächlich da mal eine Zeit lang echt viel gemacht. Also ich habe dann einfach irgendwann mal angefangen, so Content zu machen im Sinne von, also einfach daily irgendwas, was in meinem Leben vorkam. Ich bin losgefahren und habe irgendwie mir ein Auto angeguckt, was ich mir kaufen wollte und habe einfach so die Leute mitgenommen immer. Oder einfach, wenn ich in Urlaub gefahren bin oder sonst was. Und da kam halt immer ein Feedback. Also man hatte das Gefühl, dass die Leute ja das amüsant fanden oder vielleicht haben sie auch über einen gelacht. Am Ende des Tages war es im Endeffekt mir egal. Es hat dann mir auch Spaß gemacht und ich habe es einfach weitergemacht. Es gab auch Interaktionen mit den Leuten. Ne? Man hat irgendwie gesagt, ey, was sagt ihr? Und man hat viele Kommentare bekommen. Und ja, irgendwie war das so witzig. Und dann so bis, ich glaube, so 1-2 Jahre habe ich das gemacht und irgendwann dann auch nicht mehr. Da hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr. Und naja, im beruflichen Kontext war ich immer schon sehr ja erfolgsgetrieben. Ich hatte halt Bock zum Beispiel, also wir haben uns angeguckt, okay, wie funktioniert das? Wie kriegen wir Mitarbeiter? Also brauchen wir irgendwie Employer Branding? Dann müssen wir halt irgendwie ja der Welt da draußen zeigen, was für ein cooles Team wir haben. Und was wir machen, genau das gleiche auch für Kunden, ne? Was haben wir für Produkte, warum sind wir interessant, etc. Und da muss man halt vor die Kamera. Und wie gesagt, da es schon in der Kindheit so zum Teil gemacht habe und mir das Spaß gemacht hat und ich irgendwie jetzt auch nicht so scheu bin, ja, hat sich das so ergeben. Also man hat ein Video gemacht, zwei Videos gemacht und irgendwann haben wir jetzt 130 auf unserem Kanal. Es macht Spaß. Das ist, glaube ich, so eigentlich der größte Grund. Also warum mache ich das überhaupt? Natürlich hat das auch einen Effekt, aber wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es auch nicht machen. Dann würde ich jemanden einstellen, der das macht. Ja? Mhm. Also dann würde ich das nicht selber machen. Aber mir macht es halt Spaß und ich finde es auch interessant, mich mit Leuten einfach zu unterhalten. Und ich habe das Gefühl, dass ich in dem richtigen Moment schalte und dann vielleicht auch die richtigen Fragen stelle, was ja wiederum für den Zuschauer interessant ist, dass er weiß, okay, wann was habe ich da für Inhalte oder was kommt auf mich zu, wenn ich jetzt den Kanal von Evergreen gucke oder was? Ja. Eigentlich sind da noch viel lustigere Sachen bei, die wir auch immer irgendwie in dem seriösen Kontext rausschneiden. Wenn man das mal alles zusammenschneiden würde, ist schon echt auch, also wir haben Spaß dabei, kannst halt nicht alles zeigen. Und wenn du dann irgendwie ein Video machst von so einer, jetzt heute habe ich mir auch eins angeguckt, weil ich es freigeben musste, von so einer Campus-Tour in Österreich, die wir da gemacht haben, von einem Hersteller im Smart-Home-Bereich, was da eigentlich so alles gemacht haben und wie, das war sehr witzig, aber da haut man halt auch, wir sind ja unter uns, hauen auch Sprüche raus und so, das kann man halt den Kunden dann vielleicht nicht zeigen. Kann man theoretisch, aber so professionell will ich dann bleiben, dass ich irgendwie sage, okay, wir sind jetzt nicht Comedy, sondern wir machen halt schon seriösen Inhalt. Mhm.
Ja. Mhm. Ja, aber wenn's, man sieht ja auch, wenn es einem Spaß macht vor der Kamera und es nicht immer alles nur bierernst ist, ja. Das ist natürlich auch ein ja.
Genau, da muss man mal gucken, wo ist die Grenze, ja.
Ja. Das sind die berühmten Leitplanken, die gerade, wenn es um das Thema Personal Branding, Employer Branding, Corporate Influencing auch in großen Unternehmen geht, die entweder das Unternehmen einem setzt oder man selber sich setzt, ne, worüber spreche ich. Also ich zum Beispiel, ich spreche in meinem Podcast nicht über Politik. Hier und da vielleicht mal ansatzweise, aber es gehört hier nicht hin.
Ja.
Punkt, ich spreche nicht über Religion und ethische Themen, weil das ist nicht mein Podcast. Und das sind halt so Grenzen, die setzt sich ja jeder selber. Und sind, glaube ich, auch wichtig.
Ja, das sage ich meinen Mitarbeitern auch immer. Also wir sprechen mit den Kunden nicht über Politik oder Religion.
Genau, ja, aber das ist jedem sein eigenes Thema. Also und
genau, da kann man sich immer streiten.
Ja, das und der Anknüpfungspunkt ist ja nicht das. Also ich mache das auch, ich habe seit Jahren immer schon, also ich arbeite mit meiner Frau zusammen, wir haben unsere Firma ja zusammen und arbeiten seit 20 Jahren schon gemeinsam, selbstständig, unternehmerisch.
Cool.
Und haben eigentlich immer den Anspruch, dass wir einen persönlich guten Draht zu unseren Kunden haben. Also viele Kunden sind zu Freunden, Businessfreunde, teilweise auch wirklich persönliche Freunde geworden. Und trotzdem, auch bei denen, wo ich sage, das sind persönlichere Freunde, ist klar, dass das Thema, also Politik, Religion, ethische Themen, das gehört da nicht rein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mit denen jetzt da völlig auseinander bin oder übereinstimme. Es ist völlig egal, es ist nicht unsere Ebene, darüber haben wir uns nicht kennengelernt, darüber sprechen wir nicht. Also das für mich persönlich ist es einfach, genauso wie ich meinen engen persönlichen Freund, den ich seit 20 Jahren kenne, nicht über Business spreche, weil das ist nicht der Bereich, über den wir uns kennengelernt haben und wo die überhaupt auch nachvollziehen können.
Ja, was, das stimmt. Was bei mir aber läuft. Spannend, dass du gerade sagst, dass du das mit deiner Frau zusammen machst und auch schon so lange. Also ich mache das ja auch mit meiner Frau zusammen, also noch nicht Frau, aber Verlobte. Und ja, ich habe das schon öfter mal gehört, also dass es auch bei manchen Leuten schiefgegangen ist. Und
definitiv.
Ja, find das halt. Ja, respektiere das auch, dass, also wenn das Leute schaffen, das ist halt auch eine Herausforderung, ne? Weil auch da ist dann dieses über Arbeit sprechen und so weiter, das bleibt halt nicht aus, auch. Ja, zwischendurch halt, weil das gehört. Du arbeitest ja so viel. Ne? Also wir arbeiten, keine Ahnung, 60 bis 80 Stunden Wochen. Und irgendwo ist das dann so, das gehört halt so sehr zum Leben dazu. Du kannst ja gar nicht darüber sprechen. Das funktioniert ja gar nicht. Ne? Und dann,
völlig
wir sitzen auch vielleicht auch glücklicherweise in verschiedenen Büros mittlerweile und bekommen dann nicht so mit, was der andere alles so macht. Und da wir ein bisschen auch gesplittet sind von den Standorten, also erzählt man dem anderen Partner dann natürlich, was ist so tagsüber passiert. Und der, naja, dann bleibt das nicht aus, dass man immer wieder mal darüber spricht, auch über die Firma. Das ist schwierig, dann das Private auch irgendwie, ja, komplett zu trennen, das geht gar nicht. Aber irgendwie will ich es auch nicht, weil es gehört ja zum Leben dazu. Also eine klare Trennung gibt es dann nicht.
Es ist wichtig, dass, also meine Erfahrung ist, A, akzeptieren. Also meine Frau hatte da irgendwann, ich will nicht sagen Problem, aber mir war es irgendwann zu viel, insbesondere der Zeit, als unsere Kinder noch klein waren und sie halt klassischerweise, ist es bei uns halt so gewesen, weil ich mich selbstständig gemacht habe, als unsere Tochter auf die Welt kam und die Firma aufgebaut habe. Und sie halt viel bei den Kindern war, das war auch ihr Wunsch. Wir haben 3 Kinder innerhalb von 4 Jahren gehabt, mit Mitte 20, früh angefangen. Und da war es für sie halt schon schwer, wenn ich nach Hause kam und dann auch über die Firma sprach. Das hat sie genervt. Aber je älter die Kinder wurden, je mehr sie selber auch beruflich tätig wurde. Wir haben verschiedene Stationen, verschiedene Tätigkeitsbereiche und Branchen in den Jahren durchgemacht. Wurde es immer besser und seitdem wir seit ein paar Jahren herausgefunden haben, dass die beste Version ist, dass wir miteinander arbeiten, aber nicht zusammen. Also sie hat ihr eigenes Business, wo ich im Hintergrund ihr helfe. Und wir haben unsere Firma Corporate Studio zusammen, wo sie mir auch im Hintergrund hilft, aber nicht im Vordergrund steht. Seitdem ist es eigentlich optimal. Wir sitzen nicht gemeinsam im Büro, im gleichen Gebäude, aber nicht gleiche Büro. Wir haben völlig unterschiedliche Kunden. Und seitdem ist es super. Und da kommt halt auch der Punkt, klare Rollen und Absprachen, definitiv. Und einfach akzeptieren, Das haben wir jetzt beide seit ein paar Jahren hingekriegt, dass das einfach unser Leben ist. Ja. Also wir sind auch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht mehr erzählen, wie viel Hotelübernachtung wir jedes Jahr haben mit den ganzen Workshops und Betreuungen. Also, keine Ahnung, bestimmt 100 Tage, 120 Tage im Jahr unterwegs im Hotel, 50.000 Kilometer mindestens im Auto. Da hast du genug Zeit, auch Privates zu besprechen, aber du musst es halt akzeptieren, dass das. Ich sage immer, es ist der Unterschied zwischen einem Beruf und einem Job. Ein Job ist etwas, da gehst du hin, da ist klar, du machst das zum Geld verdienen. Du investierst deine Arbeitszeit, deine Energie für dich. Meiner Meinung nach arbeitest du immer für dich, auch wenn du angestellt bist. Und ein Beruf ist halt deiner Berufung folgend. Und dann ist es dein Leben.
Ja, finde ich auch. Also man muss ja einfach akzeptieren, dass es dazugehört und dass es einen großen Teil des Lebens einnimmt und deswegen auch, also man das nicht trennen kann und man muss es ja auch nicht trennen. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann ist es auch nicht so schlimm. Manchmal gibt es auch einen Moment, wo man sagt, ey komm, lass mal jetzt nicht mehr über die Firma reden. Dann merkt man so selber, aber es fallen halt immer wieder einem Sachen ein, ne? Und dann mag man die auch erzählen oder will man die erzählen, weil sonst vergisst man es vielleicht auch wieder oder, naja, also wir haben da jetzt kein klares System oder so, aber ich weiß nicht, wie ihr das macht. Man macht es einfach nach Feeling.
Intuitiv. Ja, also genau. Irgendwann haben wir uns schon hingesetzt durch, sag ich mal, etwas härtere Zeiten, die entstanden sind, weil es, sag ich mal, durch fehlende Absprachen ein bisschen geknirscht hat und dann bewusst hingesetzt und gesagt, okay, ne, was ist jetzt die Rolle von jedem? Was willst du eigentlich? Wo willst du hin? Und dann hat sich das über ein paar Jahre so gesettelt und seitdem klar ist, wer was macht und die Fronten, na Front klingt so blöd, aber weißt du, so auch die Leitplanken geklärt sind, ist es rein intuitiv. Also Es ist wie Beziehung an sich, es ist Arbeit ein ganzes Leben lang, ne? Also da muss man halt einfach dranbleiben. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja was Schönes.
Ja, cool.
Sag mal, wann, du hast ja irgendwann für dich entschieden, so jetzt das Thema für uns um, wahrscheinlich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu kriegen, aber auch Kunden. Jetzt gehen wir auf das Thema Video. Wann hast du denn erkannt, dass das Thema Video ein echter Wachstumsmotor sein kann, euch wirklich nach vorne bringt? Gab es da so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, ich erinnere mich nämlich gerade an unser Vorgespräch, wo du sagtest, ja, manchmal werde ich jetzt auch hier in meinem privaten Umfeld schon auf YouTube angesprochen. Gab es da irgendwo so einen Punkt, wo du gesagt hast, und das war der erste Kunde, der sagte, Mensch, ich habe hier dein Video gesehen, deshalb komme ich zu euch. Oder war das so ein schleichender Prozess und das ist irgendwann dir bewusst geworden?
Ich würde sagen, es war ein schleichender Prozess, aber also es ist halt so, haben wir auch gerade drüber gesprochen, also dieses Thema Vertrauen und also einmal den Kunden gegenüber, dass man sich vielleicht in einer Sache auskennt und dass man sich öffentlich äußert, das ist auch nochmal etwas anderes. Wenn ich zum Beispiel beim Kunden sitze und ich erzähle dem was, dann kann ich erstmal alles Mögliche erzählen. Und in dem Moment, wo ich aber in die Öffentlichkeit gehe und das Gleiche sage, festigt das nochmal, dass das, was ich sage, wahr sein müsste, weil sonst würden ja, ich mache mich ja angreifbar. Mhm. Also, ne, dass ich zum Beispiel sage, okay, der, keine Ahnung, jetzt beispielhaft irgendwie dieses Produkt kann das und das und das und ich könnte ihm ja das Blaue vom Himmel versprechen in einem persönlichen Beratungsgespräch, was dann nicht so ist. Und durch so eine öffentliche oder durch so ein Video, was öffentlich ist, ja, verstärkt das irgendwie nochmal so die Glaubwürdigkeit, den Trust beim Kunden. Und auch einfach wiederkehrende Fragen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ich war jetzt beim Kunden, habe den beraten. Das war ja anfangs so, dass ich auch noch viel selber beim Kunden war. Mittlerweile immer nur so kompliziertere Projekte. Aber faktisch, wenn die Frau nicht da war, und der Mann das Gespräch geführt hat oder andersherum, dann ist es so, dass der Kunde in dem Moment, wo die Frau nach Hause kommt, das nicht mehr so gut wiedergeben kann, was ja logisch ist, weil er einfach nicht vom Fach ist. Was ich aber gemacht habe, ich habe dann gedacht, okay, wir machen diese Themen, die zum Beispiel relevant sein können, beispielsweise Notstrom oder dynamische Stromtarife, was ist das überhaupt? Und ne, das, was den Kunden vielleicht gerade auch interessiert, dazu machen wir kleine Videos. So hat das angefangen. Und haben dann gesagt, ja, quasi, wenn wir das Angebot verschickt haben, wenn sie das irgendwie nochmal nachschauen möchten oder mit ihrer Frau zusammen gucken möchten, dann hier der Link, da ist bei YouTube ein Video, dann brauchen Sie das nicht selber erklären, sondern da ist es nochmal genau detailliert erklärt, wie wir es machen und wie es funktioniert. Und das ist halt sehr hilfreich gewesen in dem Moment. Ja, für den Verkauf. Also wir haben ja auch mittlerweile einige Außendienstmitarbeiter, die das machen. Und die haben es natürlich auch für sich genutzt. Aber ja, das war so der, ich würde sagen, der Anfang, wo wir gesagt haben, das waren die ersten Videos, wo wir dann immer wiederkehrende Themen, die wir ohnehin immer wieder erklärt haben. Und dafür haben wir gesorgt, damit haben wir dafür gesorgt, dass ja die Information auch richtig bei dem Partner vielleicht ankommt. Und ja, man das wirklich versteht. Vielleicht versteht man es auch im Gespräch nicht, weil wenn man, ich sag mal, so eine PV-Beratung, die geht zwischen 60 und 90 Minuten, vielleicht auch manchmal 2 Stunden, es kommt so ein bisschen auf das Projekt an, je nachdem, wie detailliert man das macht. Und wenn jemand viele Fragen hat, es ist auch schon umfangreich. Gerade, also für mich jetzt nicht, wenn ich das schon 100 Mal gemacht habe, dann ist das alles selbstverständlich. Aber für jemanden, der vielleicht das Erstgespräch gerade hat, ist das einfach viel. Und der kann sich nicht alles, also wenn er nicht mitschreibt oder das aufnimmt, dann kann er das alles nicht wiedergeben. Und deswegen haben wir das gemacht. Und das hat halt geholfen. Also wir haben gemerkt, es hat einen Effekt und haben dann einfach weitergemacht mit, ja, und gesagt, okay, das interessiert die Kunden, das interessiert die Kunden, das ist ein interessantes Thema und da fahren wir eh hin, wollen wir da nicht auch ein Video machen? Und so haben wir jetzt, ja, die Bandbreite an Videos sozusagen.
Mhm. Ja, dieser Erklärfaktor kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das für mich irgendwann mal festgestellt, das ist gerade in der Angebotsphase, nur bin ich halt ausschließlich im B2B-Bereich unterwegs. Da hat man allerdings eine ähnliche Situation, nur eine größere Gruppe manchmal, die Entscheidungen mittrifft. Da gibt es nicht nur eine Partnerin und Partner, sondern ein ganzes Buying Center. Die werden auch zumindest alte Vertriebshasen, sagen mir das, seit den letzten 20 Jahren immer größer. Dann hast du nachher 10, 15 Leute da sitzen, die darüber, über das Projekt entscheiden, weil es ja auch nicht nur um 50 Euro geht. Mhm. Aber du hattest nur mit 2, die halbwegs vom Fach sind, vorher gesprochen. Und dann kommt, das habe ich am Anfang vor ein paar Jahren wirklich so erlebt, schreibst ein 10-seitiges Angebot, alles detaillieren, und dann kommt nur die Rückmeldung vom Vertrieb, also dafür die Summe, da können wir uns ein ganz normales Videokonferenzsystem kaufen. Das kann das auch. Und dann den Leuten erklären, nein, wir machen ja ein Gesamtkonzept aus Beratung, aus Betreuung, Einrichtung eines Videostudios und. Ich habe irgendwann festgestellt, das Angebot als Video zu erklären, ja, als kleine Videobotschaften zu erklären, was ist das eigentlich alles? Und es ist gleich in grün, dass die nicht anwesende Partei, die ja mitbestimmen und mitentscheiden soll, den gleichen Informationsstand hat wie der oder diejenige, mit der ich das Gespräch hatte.
Ja, genau. Also ich denke auch, das ist hilfreich, und wenn du erklärungsbedürftige Produkte hast, ist ja auch wieder immer wieder ein Thema, ne? Je nachdem, was du verkaufst, ist es ja auch nochmal die Beratungsintensität eine andere auch.
Mhm.
Und auch ja, Prozesse wie zum Beispiel wiederkehrende Fragen jetzt auch im Backend, sage ich mal, wenn wir jetzt quasi einen Kunden abgeschlossen haben, den Auftrag, dann kommen da Fragen, also sind ja oft die gleichen Fragen, zum Beispiel Internetverbindung vom Wechselrichter. Also ich habe irgendwie einen neuen Router und muss jetzt den Wechselrichter wieder ans Internet kriegen. Wie mache ich das? Ja gut, bevor ich den Innendienst damit beschäftige, drehe ich ein Video ab, also der das immer wieder erklärt, drehe ich ein Video ab und schicke das dem Kunden. Und wenn er dann nicht weiterkommt, kann ich ihm immer noch helfen. Aber das Video, also Klausi, unser Marketing-Mitarbeiter, der ja sagt immer, wie viel, also wir haben sehr viel Sendezeit in Stunden gerechnet, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber er rechnet das immer so in Arbeitstagen, wie viel das Video oder YouTube für uns arbeitet, indem das Video den Leuten die ganze Zeit was erklärt.
Und Spaß, ja, natürlich enorm. Das ist ja auch einer der wichtigsten Effekte von Videos. Das ist leider etwas, was in vielen, vielen Unternehmen, gerade im deutschen Industriemittelstand, immer noch nicht angekommen ist. Es spart dir wirklich Manpower und Arbeitszeit. Muss nicht überall funktionieren, ist auch nicht für alle sinnvoll.
Ja.
Aber es ist immer interessant, wenn wir in ein Unternehmen reingehen und wir starten die Zusammenarbeit immer mit so einem Strategie- und auch Aufklärungsworkshop, wo wir den Unternehmen, wenn die sich entscheiden, wir wollen ein Thema Videokommunikation bei uns stärker einsetzen, mal zeigen, was alles möglich ist. Es ist immer sehr viel O und A, weil ja, ich sag mal, 80% der Möglichkeiten und Use Cases kennt man halt nicht, ganz zu schweigen von den technischen Möglichkeiten. Und es ist eigentlich immer der Wunsch nach Zeitersparnis, Manpower sparen. Ja. Und natürlich auf der anderen Seite mehr Kunden gewinnen durch Sichtbarkeit und mehr Umsatz machen. Aber witzigerweise ist bei den meisten wirklich das Thema, wie kann ich damit Zeit sparen und einfach mein Team auch entlasten. Mhm. Ich hatte jetzt gerade kürzlich bei einer Bank, da gibt es eine, sag ich mal, eine hochqualifizierte Fachkraft, die jeden Monat dreimal bestimmtes Thema Leuten erklären muss im Unternehmen. Dreimal im Monat. Wir reden jedes Mal, sie sagte, Leute, von einer Stunde bis 90 Minuten jedes Mal draufgehen. Das ist der völlige Wahnsinn. Dafür ist die Person viel zu teuer, ne?
Ja, hundertprozentig. Also wiederkehrende Prozesse, auch so Onboardings und so weiter. Das kann man auch alles mit Video machen. Ich sag mal, keine Ahnung, wie stempel ich mich morgens ein? Wie melde ich mich krank? Wie ist die Hierarchie im Unternehmen und wie sind die Abläufe? Alles, was immer wieder in gleicher Form gemacht wird, das kann man ja alles digitalisieren. Im Video kann man quasi auch dann immer, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, die Prozesse muss nicht immer ein Mensch erklären. Also mit KI, wir haben da letztens mal was ausprobiert, da habe ich auf Japanisch auf einmal gesprochen, das war auch in Ordnung. Also selbst wenn der Kollege vielleicht kein gutes Deutsch spricht, dann kriegt er das Onboarding in seiner Sprache. Dann weiß ich ganz sicher, der hat es verstanden und der unterschreibt auch, dass er das geguckt hat. Und dann anschließend kommt er zu den deutschen Kollegen trotzdem und spricht Deutsch. Aber er hat ganz wichtig, er hat verstanden, wie die grundlegenden Dinge funktionieren. Das ist halt das. Also da sind wir auch gerade dran. Also ich habe so viele Themen. Also im Bereich Video, das kann man wirklich viel machen. Also sowohl intern als auch für den Kunden oder halt fürs Employer Branding und die Zeit rennt weg, ja, das ist das.
Das stimmt, ja.
Aber wie sieht das? Die Zeit muss man sich nehmen, um genau was wir gerade gesagt haben, um wieder die Zeit zu sparen hintenrum dann.
Genau, du musst erstmal investieren, wie bei allem, ne? Erfolg kommt durch Zeit oder Geldinvest. Wie sieht das denn aktuell, also sag ich mal, typischerweise bei euch aus? Mal sagen wir auf der einen Seite natürlich YouTube-Videos, aber auch wenn du sagst, wir haben so interne Schulungen, Kundeninformationen, wie läuft bei euch denn das Prozedere? Wie macht ihr das? Es kommt jetzt die Idee rein, lass uns mal zum Thema XY, das haben jetzt irgendwie schon 30 Kunden gefragt. Ein Punkt, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon macht, ist natürlich auch Kunden-Onboarding. Kunde hat unterschrieben, zugesagt. Es gibt natürlich auch einen Haufen Informationen, die er braucht, was jetzt die nächste Zeit betrifft. Wenn so ein Fall reinkommt, dass ihr feststellt im Team oder du feststellst, da müssen wir jetzt mal echt gucken, das frisst mir die Zeit weg. Wie setzt ihr euch dann ran, daraus ein Video zu erstellen und was sind so die Arbeitsabläufe typischerweise?
Ja, also ich muss sagen, eigentlich bekommen wir das immer viel zu spät mit. Also bekommen das immer erst mit, wenn das irgendwie Wellen schlägt. Ne? Dann hat jemand irgendwie eine Aufgabe nicht geschafft oder man hat keine Ahnung, keine Zeit gehabt, man hat irgendwas nicht abgearbeitet rechtzeitig oder weiß ich nicht, weil dann merkt man, okay, was war denn der Grund? Ja, weil ich habe hier und da und das musste ich noch machen und ich habe die Fragen, die Kunden haben angerufen und irgendwann so in Team-Meetings merkt man so, okay, also da kommt immer wieder das Thema auf, immer wieder das gleiche Thema zu irgendwie, ja, gleiche Fragen zum Thema PV-Wechselrichter oder Speicher oder zur Installation im Betriebnahme, was auch immer. Und dann, spätestens dann sagt man, okay, gut, man misst es dann. Also ich sage dem Backoffice tatsächlich so, ja, schreibt euch das mal auf. Was sind denn so die wichtigsten Themen oder am häufigsten? Was wird am häufigsten gefragt? Also da, wo kann ich sozusagen den Hebel am größten, wo ist der Hebel am größten? Und dann fange ich damit an, also wenn er jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt dieses Beispiel mit der WLAN-Anbindung, dann sage ich ja gut, die WLAN-Anbindung am Wechselrichter, das ist jetzt das, was am häufigsten gefragt wird beispielsweise, dann sagen wir intern oder sprechen wir mit dem Marketing, also ich kann es dir jetzt gerade auch nicht mal genau sagen, wie es funktioniert, aber unser Elektromeister und das AC-Team, also die Elektriker, die machen das ja auch. Und dann sagt man, okay, dann machen wir jetzt einen Termin. Einmal Marketingabteilung mit den Elektrikern. Dann wird sich hingesetzt, einmal besprochen. Es wird kurz durchgegangen, wie funktioniert das Ganze denn? Vielleicht macht man auch einfach eine Aufnahme, weil die Kunden haben ja eine App. Diese App macht man einfach eine Bildschirmaufnahme und macht diese Einstellung am Handy einmal. Und dann legt man da eine Stimme drüber. Das macht dann Lassell zum Beispiel. Also der macht bei uns die Videos. Mhm. Schöne Grüße an der Stelle, richtig guter Mitarbeiter. Der gibt wirklich Gas, haut gerade rein und kümmert sich um den ganzen Videocontent. Und der macht dann quasi das Skript und alles drumherum. Der sorgt dafür, dass es da beim Kunden richtig ankommt. Also er holt sich die Infos, verwandelt das dann in ein Video, macht quasi die ganzen B-Rolls, die man braucht dazu, fertig, dass das Video irgendwie spannend ist. Bei einem Erklärvideo ist es jetzt nicht ganz so viel natürlich dann. Und dann macht Klausi zum Beispiel jetzt noch den so ein Inhaltsverzeichnis fertig. Ne? Mhm. Das heißt, an welcher Stelle, vielleicht erklärt man auch die komplette Inbetriebnahme und dann sagt man, ab Minute 3 ist das Thema, ab Minute 7 das Thema, dass der Kunde sich da einfach durchklicken kann. Naja, und dann wird das einmal zur Freigabe gegeben, dann an die Geschäftsführung, also an mich in der Regel. Bei solchen Sachen, ich gucke da auch nochmal drüber und dann stellen wir das online, beziehungsweise wir stellen das unseren Kunden zur Verfügung, dann wird das quasi implementiert in den Workflow beim Backoffice. Das zum Beispiel bei der Abschlussrechnung kommt dann so ein Link mit bei oder irgendwie eine PDF-Datei mit Erklärung. Zum Beispiel da haben wir Marktstammdatenregister erklärt, wie funktioniert das, wie trägt man sich da ein. Und dann hat man das einfach in Form eines Links dahin geschickt und gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, gucken Sie dieses Video. Oder wenn Sie die Inbetriebnahme nochmal irgendwas verpasst haben, dann gucken Sie sich doch gerne das Video an. Und wenn man dann nicht weiterkommt, melden Sie sich gerne. Aber der Kunde kann sich das 6-mal nacheinander angucken und es frisst uns keine Zeit. Nicht, dass wir nicht helfen wollen, ne? Also im Gegenteil. Aber es ist vielleicht dann einfacher, das so zu machen. Für alle.
Mhm.
Aber das war ja von vorne bis hinten ungefähr grob, wie es abläuft.
Ja, definitiv. Alles gut. Aber es ist definitiv eine Zeitersparnis. Und vor allen Dingen ein Faktor, der häufig auch unterschätzt wird, ist, du kannst es dir angucken, wann du willst. Das heißt, du hast auch Sonntagnachmittag um 16 Uhr die Hilfe. Kannst selber bestimmen, wenn du die Informationen brauchst, dass du sie dir holst. Währenddessen, sag mal, eine Support-Hotline würdest du wahrscheinlich Sonntagnachmittag um 4 Uhr nicht unbedingt erreichen.
Genau, oder halt am Abend um 10, wenn einer nach der Spätschicht dann aber noch nicht müde ist und dann sich damit befassen möchte, dann kann er da trotzdem da dran gehen und sich das angucken. Ne? Also es ist für alle besser. Ist einfach so.
Weil du gerade so ein bisschen den Prozess beschrieben hast, da seid ihr ja dann schon, wenn du jetzt ein Video machst, zu dritt involviert. Würdest du sagen, ich meine, es ist da, um Zeit zu sparen, aber gibt's für dich irgendeinen Faktor, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt gerade bei dem Thema Video unser größter Engpass? Na, also wir könnten natürlich viel mehr produzieren, wenn was einfacher und schneller ging.
Wenn wir mehr Zeit hätten, ja.
Also, das ist ja immer so.
Genau. Also
was frisst denn die Zeit?
Ja, operatives Geschäft. Wir bauen halt, wir wachsen ja weiter. Wir bauen das SHK-Gewerk gerade aus und also wir haben halt feste Termine für Videos. Wir haben jetzt gerade auch einen Umzug hinter uns. Wir hatten hier zwei Büros, also einmal unser Hauptlager in Wallenhorst und einmal ein Showroom. Den Showroom haben wir zugemacht und sind jetzt nach Bissendorf gezogen. Dort haben wir Eigentum. Wollen dann auch eigentlich nochmal komplett neu bauen. Aber auch der Umzug, der hat Zeit gefressen. Aber auch einfach operatives Geschäft. Ich bin da auch noch mit drin. Also es ist nicht so, dass ich nichts mache und das ist so die Vorstellung, dass man irgendwann mal in der Laden läuft, ohne dass man selber irgendwie da was großartig machen muss oder einfach nur noch Entscheidungen vorgelegt bekommt. Ja, nein. Aber wie gesagt, ich arbeite ja auch gerne und mir ist das einfach zu wichtig, dass ich es jetzt loslasse und ich kümmere mich darum gerade sehr viel um Mitarbeitergewinnung und Recruiting. Mhm. Also weil wir haben einen sehr großen Backlog für Wärmepumpen. Und also wir schaffen sozusagen weniger pro Monat aufzubauen, als wir aktuell verkaufen. Und das ist natürlich ein Problem. Ist ein schönes Problem, aber ist trotzdem ein Problem. Und da arbeiten wir zum Beispiel sehr stark dran. Und einfach, weil gute Mitarbeiter zu finden, ist einfach auch schwer. Und ich möchte diese Verantwortung ungerne an andere übergeben. Also ich habe mittlerweile ein gutes gutes Gefühl für Menschen, gute Menschenkenntnis. Natürlich kann man immer nur ja vor die Stirn gucken, aber ich mache überwiegend die Vorstellungsgespräche gerade alle selbst. Mhm. Und möchte es auch so, weil so groß sind wir noch nicht, dass ich sagen kann, okay, an der Stelle muss ich das jetzt übergeben. Und ja, dadurch habe ich natürlich dann im besten Fall auch ein besseres Ergebnis oder erhoffe ich mir, dass ich das selber mache, dass ich dann die richtigen Leute habe. Weil ich merke einfach mit, ja, damit steht und fällt einfach sehr vieles mit Mitarbeitern. Das ist einfach ein schwieriges Thema grundsätzlich. Ja, will der jetzt nicht so weit ausschweifen. Der eine oder andere wird es ja auch gucken. Aber grundsätzlich ist es so, dass es ist einfach ja schwierig, wirklich ein gutes Team aufzubauen. Und wir sind jetzt sehr lang dabei, also es ist sehr lang, also 3 Jahre eigentlich gar nicht so lang, aber dafür haben wir doch schon ein gutes Kernteam, ne, wo man sagt, okay, die stehen hinter der Firma, die Leute. Manche machen dann den Job einfach nur, weil sie ja arbeiten müssen, Geld verdienen. Und andere wiederum, die haben halt Bock, die man merkt, so auf die kann man sich verlassen und die sind da und die arbeiten, die gucken auch nicht auf die Uhr. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, also mit Mitarbeitern. Ich habe letztens von Frank Thelen auch so einen Podcast gehört, da hat er das auch gesagt, der hatte irgendwie Teams mit über 100 Leuten und jetzt hat er irgendwie nur noch 12. Und ich fand das krass, weil er hat gesagt, ich habe einfach keine Lust, den Leuten mehr in den Arsch zu treten. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht die Leute motivieren. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Und ich merke das auch, ist sehr anstrengend. Sehr anstrengend, immer die Leute zu motivieren. Immer wieder hinzugehen und sagen, hey, komm, mach doch mal. Oder zu kontrollieren. Man will das ja eigentlich gar nicht. Aber man muss es halt machen. Das geht nicht anders. Und naja, damit bin ich jetzt sehr stark beschäftigt, einfach ein geiles Team aufzubauen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich ja irgendwann den Wunsch habe natürlich, dass ja ich einfach 2 Wochen wegfahren kann und das Ding läuft trotzdem weiter und ich nicht die ganze Zeit am Laptop oder am Handy sitzen muss, weil aktuell ist es so, selbst wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich halt trotzdem jeden Tag mindestens 1-2 Mal am Laptop, weil es nicht anders geht. Und das hält mich davon ab, gerade noch mehr Videos zu drehen. Genau, das war eigentlich der.
Ja. Aber du sagtest ja schon Recruiting, da setzt ja auch Video ein.
Genau, Recruiting, also im Videos im Sinne von, wir machen Meta-Ads, also im Endeffekt rekrutieren wir über Social Media. Da machen wir immer coole Werbeanzeigen in Form von Videos. Wir haben auch Creatives, einfach jetzt mal irgendwie Bilder oder Animationen. Aber Videos funktionieren einfach am besten. Und auch da so authentisch wie möglich einfach sagen, also man muss sich schon Gedanken machen, aber einfach sagen, was braucht man denn eigentlich wirklich? Und ja, das einfach dann in die Kamera sprechen. Also das habe ich gemerkt, funktioniert am allerbesten. Wenn ich da mich hinsetze oder ich fahre Bulli und filme mich nebenbei oder irgendeiner filmt mich und ich spreche dann in die Kamera und es ruckelt auch noch 3 Mal dabei, dann hat man auf einmal da Bewerber.
Genau. Ja, weil sie können sich identifizieren, weil das ist ihr Arbeitsalltag später. Ne? Das ist ja das, was gerade bei auch größeren Unternehmen immer noch nicht angekommen ist. Dass Authentizität auch bedeutet, dass es halt nicht perfekt ist. Und das Erschreckende fand ich, eine Freundin meiner Frau, die ist Personal Branding Fotografin und die in irgendeinem Beitrag ging es darum und da schrieb sie drunter und hatte da irgendwie mich, glaube ich, erwähnt beim Thema Video. Da ging es darum, dass es immer noch Unternehmen gibt, die Stellenanzeigen ohne Fotos, also noch nicht mal Video, sondern noch nicht mal Fotos drin haben, also keinerlei Gesicht, also noch nicht mal irgendwas und sich dann wundern, dass sie keine Bewerber kriegen. Also gut, ich bin jetzt nicht, mich tangiert das nicht, ich war in meinem ganzen Leben 1,5 Jahre angestellt in der Firma meines besten Freundes. Ich habe jetzt auch aktuell keine festen Mitarbeiter, aber ich höre es halt andauernd in Unternehmen, dass es ein Problem ist und dann schauen wir uns an, wie der Recruiting-Prozess läuft und ganz ehrlich, die wenigsten haben Videos, geschweige denn vernünftige. Häufig sind es irgendwelche abgelesene, zusammengestammelten Texte mit dem Teleprompter, wo du direkt merkst, das ist nicht authentisch, weil es ist ein vorgegebener Text, den die Person so nicht sprechen würde. Und es ist völlig aus dem Kontext gerissen. Also jemand sitzt irgendwo im Konferenzraum und spricht einen auswendig gelernten Text runter. Das hat ja mit der späteren Arbeitssituation ja gar nichts zu tun. Währenddessen, wenn du im Auto sitzt, auf dem Weg zum Kunden und da das Video drehst, dann zeigst du dich ja quasi ne, ja. In deinem beruflichen Umfeld. Ist ja eigentlich völlig logisch, dass das besser funktioniert. Aber
also diese perfekten Videos, die wir da machen, die performen tatsächlich schlechter als diese, die man einfach so zwischen Tür und Angel macht, gefühlt, wenn ich irgendwie gerade, keine Ahnung, zum Bulli laufe von meinem Büro, dann das Video zwischendrin mache. Das funktioniert. Das ist halt, man muss viele ausprobieren auch, weil ich denke, auch von Branche zu Branche unterscheidet sich, ne? Irgendein Architekt, der will vielleicht nicht so eine Action und bei der Bewerbung, oder vielleicht jemand, der programmiert und sowieso irgendwie sich ja einschließt und alleine die ganze Zeit mit Kopfhörern auf dem Ohren sitzt und irgendwas, keine Ahnung, tippt den ganzen Tag, oder ein Handwerker, der dann mit einem Zollstock weiß ich nicht, irgendein Werkzeugkoffer durch die Gegend rennt, der will vielleicht auch anders angesprochen werden. Aber ich glaube, dass man muss einfach probieren. Man hat ja auch, also ganz ehrlich, kann mir keiner mehr sagen, heute, du hast KI, du hast ChatGPT, nutz es. So, da hast schon die Skripte zu schreiben heute, ich mache das wirklich super einfach, super schnell. Ich brauche da nicht viel Power. Und ich gucke mir auch, also es ist auch kein Geheimnis, wie das funktioniert. Du guckst dir einfach an, wie andere das machen. Und ich sag nicht Copy-Paste, aber bring da deinen eigenen Touch rein, mach es ähnlich oder mach es besser sogar noch im besten Fall, ne? Also was fehlt da nochmal? Also ich glaube, man muss das Rad ja nicht mal neu erfinden, aber jetzt in der Zeit, wo KI gerade da ist und man sie so nutzen kann, dann kann mir keiner erzählen, dass man das nicht hinbekommt. Also da brauche ich auch keine Agentur für, die das macht. Und eine Handykamera, die gut genug ist, hat auch jeder. Also brauche ich auch kein Equipment. Ich mache das mit meiner Frontkamera von meinem Handy teilweise. Mhm. Und das funktioniert. Also ich brauche kein super Equipment dafür. Natürlich hat hier gerade unser Videograf, er hat dann seinen Anspruch auf bei YouTube, dann will er halt eine bestimmte Qualität haben bei den Videos, und das finde ich auch gut. Aber man muss es nicht immer so haben, ne? Also das starte doch einfach. Fangen an. Hm. Und in Bezug auf Recruiting, wir machen jetzt so Mitarbeiter-Testimonials. Damit haben wir jetzt erst angefangen, also in Form von Videos. Und wir haben so Team-Events immer wieder mal. Mhm. Zum Beispiel waren wir letztes Jahr Paintball spielen und Kart fahren. Und wenn man jetzt mal so auf unseren YouTube-Channel geht, dann sieht man da auch ein Video von. Ne? Was haben wir da gemacht? Ich interview meistens die Leute mal vorher. Manche finden es auch nicht so gut und mögen es nicht so gerne, aber am Ende finden das Video alle irgendwie dann doch cool und freuen sich auch, dass sie dann was gesagt haben, weil es ist halt witzig einfach. Und man zeigt so ein bisschen Ausschnitte, dass wir Spaß haben, dass wir aktiv sind, dass wir ja irgendwie als Team was Cooles machen. Und das sorgt natürlich auch. Also wir hatten jetzt einen Bewerber, der hat dann, man erzählt davon im Vorstellungsgespräch, ne, dass wir dann hier und da mal was unternehmen und so, und dann sagen die Leute dann schon so, ja, habe ich bei YouTube gesehen, ihr wart Kartfahren, cool und so weiter, und das gibt halt ja auch einen ganz anderen Touch. Das Unternehmen, ne, ist ja, das sind am Ende alles Menschen mit Persönlichkeit, und ja, das kommt dann auch anders rüber, nicht mehr so kalt, wie es früher mal war. Ich glaube, du musst es heute auch einfach so machen. Es geht ja gar nicht mehr anders. Also ich denke, es machen auch trotzdem Leute Team-Events, aber die nehmen keine Kamera mit. Und wir machen immer, die Kamera nehmen wir immer mit, und es ergibt sich immer irgendwas Cooles. Also vielleicht kleiner Tipp, wenn das jemand noch nicht macht und das gerade hört, dann packt einfach mal eine Kamera nächstes Mal mit ein.
Sehr schönes Schlusswort, denn wir sind bei 54 Minuten und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, prima, weil das ist natürlich jetzt auch sehr motivierend für alle, die jetzt den Podcast hören, dass du auch aus Erfahrung im Recruiting sprechen kannst. Und ich sehe es absolut genauso wie du auch. Man kann natürlich jemandem im Vorstellungsgespräch eine ganze Menge versprechen und erzählen, was man alles im Unternehmen an Benefits, an Vorteilen bringt, aber wenn es dazu auch noch, ich sag mal, den Videobeweis wie beim Fußball gibt durch den YouTube-Kanal, dann hat das Ganze natürlich eine ganz andere Gewichtung.
Ja.
Igor, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wir könnten wahrscheinlich noch über viele andere Dinge sprechen, was wir gerne nochmal machen können in einer zweiten Folge. Ich finde das nämlich super spannend und großartig, denn gerade im Handwerk, wir hatten ja schon im Vorfeld kurz gesprochen, ich war letztes Jahr mit unserem Team und unserem Studio auf der HeroCon, dieses Jahr sind wir wieder da. und produzieren den offiziellen HeroCon Videocast. Und ich fand es erschreckend bei dieser Veranstaltung, die ist ja sehr, sehr modern. Intern nennt man sie auch die OMR des Handwerks. Fand ich absolut klasse. Ich wollte ursprünglich mal Schreiner werden, vor 100 Jahren gefühlt. Deshalb schlägt mein Herz auch ein bisschen fürs Handwerk. Meine Tochter hat es gemacht, die hat eine Tischlerlehre angefangen, dann leider dann doch abgebrochen. Ich fand es trotzdem erschreckend, als viele Experten, die sich um Digitalisierung im Handwerk kümmern, sich damit beschäftigen, sagen, dass weniger als 10% der deutschen Handwerksbetriebe so modern denken und aufgestellt sind, wie ihr es jetzt seid oder andere. Und deshalb finde ich es immer super, wenn man darüber berichtet wird und aus der Praxis Beispiele kommen, die zeigen, dass es halt hier nicht um Selbstzweck geht. Denn da bin ich absolut bei dir. Also Nutzen vor Selbstzweck. Man braucht jetzt keine High-End-Kamera für 10.000 Euro, wenn das Ganze nachher nicht den Nutzen widerspiegelt. Insofern, danke für deine Beispiele und an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch viele Inspirationen mitgegeben. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues lernen. Auch dem Hörer, der sich gewünscht hat, dass ich das Interview mit dir mache, wünsche ich, hoffe, dass es wie erwartet war. Das fand ich total klasse, dass dann Feedback kam. Mensch, interview doch mal den Igor Lang. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut und ein schönes Wochenende noch. Bis dann. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.